Ein allerletztes Mal. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das zweite HBL-Update, der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm. Schön, dass ihr dabei seid in der allerletzten Ausgabe dieses Podcasts. 2020 ging die Reise los in der zweiten HBL. Wir haben viel ausprobiert. Mal kamen wir wöchentlich, dann nur alle zwei Wochen, dann sogar mehrmals in der Woche, um ganz aktuell die Spieltage zu covern. Auf jeden Fall hatten wir immer fantastische Gäste in dieser Liga, denen ich an dieser Stelle schon einmal ganz herzlichen Dank sagen möchte. Das Ganze geht jetzt zu Ende, denn ich habe im Sommer einen großen Berufswechsel vollzogen und der hat damit ganz schön viel zu tun. Ich gehe nämlich zu Dein. Das ist ja der Streaming-Service, der in der neuen Saison auch die zweite HBL zeigen wird. Alles im Handball eigentlich zeigen wird. Erste Liga, zweite Liga, europäische Wettbewerbe, Frauen und Männer. Und auch ein neues Format zur zweiten Handball-Bundesliga. Das wird wöchentlich erscheinen, kurz vor dem ersten Spieltag der neuen Saison beginnen und dann aber kein Podcast mehr sein, sondern ein Videoformat. Da freue ich mich aber jetzt schon drauf, das Ganze so ein bisschen also weiterführen zu können und die zweite HBL medial auch noch größer aufzustellen. Jetzt aber erst einmal kommt ein bisschen noch der Blick zurück und auch schon der Blick nach vorne rein sportlich. Normalerweise hat an dieser Stelle immer Simon Baumgarten die Gäste vorgestellt. Der war ja Anfang 2022 hier bei uns zu Gast im Podcast. Und daraufhin haben wir die Rubrik Radio Baumgarten gegründet, in der er dann in der Folge immer unsere Gäste ein bisschen als Außenkorrespondent vorgestellt hat. Das braucht er in dieser Folge nicht mehr tun, denn ich freue mich sehr, dass er für die allerletzte Folge selber zugesagt hat und als Gast am Start ist, mit uns die letzte Saison analysiert und schon ein bisschen auf die neue vorausschaut. Hallo Simon, ich grüße dich.
Einen wunderschönen guten Tag und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Alias Radio Baumgarten. Eigentlich stellst du ja an dieser Stelle immer die Gäste vor in dieser Sendung. Das brauchst du heute nicht machen. Aber du hast dich selber auf Instagram neulich vorgestellt, auf deiner Seite. Das hören wir uns ganz kurz einmal an, damit wir alle wissen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun.
Sehr gerne.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Simon Baumgarten, zertifizierter Health Coach und Gründer von Simon Baumgarten Bewegungsmuster. Als ehemaliger Handball-Bundesliga-Spieler mit mehr als 16 Jahren Erfahrung verbinde ich meine Leidenschaft für Bewegung und meine Expertise als Health Coach, um dir dabei zu helfen, deine Haltung zu korrigieren, Schmerzen zu reduzieren und deine Gesundheit nachhaltig zu verbessern. Mit meinem fundierten Wissen und meiner persönlichen Erfahrung stehe ich dir zur Seite, um deine körperlichen Ziele schnellstmöglich und bestmöglich zu erreichen, um ein aktives und erfülltes Leben zu führen. Willkommen bei Simon Baumgarten Bewegungsmuster, wo meine sportliche Vergangenheit und mein Fachwissen aufeinandertreffen, um dir bestmögliche Betreuung zu bieten.
Also heute der ehemalige Handballer Simon Radio Baumgarten bei uns zu Gast, der jetzt aber TÜV-zertifizierter Health Coach ist. Ein letztes Mal sprechen wir über die zweite Liga, blicken zurück, blicken voraus, aber erst einmal musst du mir erzählen, was ist denn ein TÜV-zertifizierter Health Coach?
Ja, also ich bin über die Medletics Academy von Dr. Timo Osterhaus an diese Ausbildung rangekommen. Also das Ganze ist ein Ausbildungssystem, wo praktisch der Körper, ich sag mal einmal, komplett durchleuchtet wird, also über sämtliche Stoffwechselvorgänge, über sämtliche Organe, wie sie arbeiten und. Also Körper von A bis Z einmal durch und das Ganze mit ärztlicher Begleitung und einem Expertenteam, das sich darum kümmert, dass praktisch das Ganze auf so einem hohen Niveau vermittelt wird, um das dann nachher auch entsprechend an meine Kunden weitergeben zu können. Und diese ganze Ausbildung ist vom TÜV Nord zertifiziert worden. So kommt dieses ganze Ding zustande mit TÜV-zertifizierter Health Coach.
Und dann hast du quasi deine eigene Praxis auch?
Ich bin seit 2015 selbstständig mit dem Bewegungsmuster in Fellbach. Und dort versuche ich praktisch genau das, was in diesem kleinen Einspieler kam, Bewegung und vor allem Haltung so zu korrigieren, dass das Ganze wieder schmerzfrei ist, verletzungsunanfälliger, wenn ich mit Sportlern arbeite. Und um das Ganze dann auch vernünftig ins Training überleiten zu können, um die Leute wieder fit für den Alltag oder dann fit für die Halle oder für ihren Sport zu machen.
Muss ich dafür Sportler sein oder kann ich auch zu dir kommen und sagen, du, ich habe mich verlegen oder habe wirklich jeden Tag beim Links- und Rechtsgucken Schmerzen im Nacken, kann ich da auch zu dir kommen?
Genau, das ist eigentlich der Hauptkundenkreis von mir, die Leute, die wieder zum Alltagsathleten werden wollen, die einfach sagen, hey, ich habe im Alltag ein paar Probleme, die klassischen Dinge, Knie, Rücken, Nacken und solche Sachen, die wieder zu korrigieren, die wieder einzustellen, die Symmetrie dann, Symmetrie in Anführungszeichen, so im Körper wiederherzustellen, dass es einfach schmerzfrei wird, um dann vernünftig trainieren zu können, um dann den Alltag wieder fit und vital bestreiten zu können.
Aus deiner Erfahrung gesprochen, warum haben wir heute alle Nackenschmerzen? Ist es tatsächlich, weil wir den ganzen Tag aufs Handy gucken, den Kopf gesenkt haben, dann natürlich am Schreibtisch sitzen, den PC vor Augen haben? Woran liegt es?
Ja, es gibt ja den schönen Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen. Sitzen ist sicherlich, oder diese ganze Homeoffice-Computerarbeit ist sicherlich natürlich ein Teil dieser ganzen Geschichte. Es gehören aber natürlich noch mehr Sachen dazu, wie Bewegungsmangel, also wir bewegen uns ja so gut wie gar nicht mehr. Die meisten, ich glaube 2300 Schritte ist die durchschnittliche Schrittanzahl, die wir nur noch täglich machen. Der Aufzug wird natürlich öfters benutzt als die Treppe.
Wie viel Schritte machen wir?
2300, glaube ich, ist der Durchschnitt, aber das ist tatsächlich nicht verifiziert. Das ist, meine ich mal gehört zu haben, dass es wirklich unter 3000 ist. Und wir sind richtig faul geworden, natürlich auch was unsere Schlafhygiene angeht. Wenig Schlaf und das Stressniveau ist zusätzlich natürlich noch deutlich höher als vor Jahren. Und dadurch, dass wir natürlich auch, sagen wir mal vorsichtig, essenstechnisch und trinkentechnisch uns nicht immer im guten Bereich bewegen, spielen natürlich auch Nährstoffmangel eine große Rolle in den alltäglichen Problemen, die wir uns in der Regel allerdings aber selber heranzüchten, sage ich mal.
Das heißt, was würdest du mir raten? Wobei, dann würde dir ja ein Kunde flöten gehen, ne? Wenn wir jetzt alle deine Tipps sozusagen beherzigen.
Ja, aber es sind ja Sachen, die das Leben oder die Lebensqualität steigern. Also ich würde dir als erstes raten, ausreichend trinken am Tag und 8 Stunden zu schlafen. In der Nacht rechtzeitig ins Bett zu gehen, das heißt irgendwo zwischen 21:45 und 22:30 Uhr, dass du die 8 Stunden schlafen kannst und externe Stressoren, die du vermeiden kannst, würde ich vermeiden.
Problem ist ja, ich bin so ein Handballfan und die Schlussphase in jedem Spiel in der zweiten HBL macht so viel Stress. Das ist schon schwierig.
Gleichzeitig schüttet die aber auch Endorphine aus, wenn die richtige Mannschaft dann aus deiner Sicht gewinnt.
Ja, das stimmt. Zum Glück bin ich neutral und du auch. Und wir haben uns vor der Saison zusammengesetzt und über die zweite HBL philosophiert. Du hast ein bisschen was prophezeit, ein bisschen was ist auch eingetreten davon. Es ist aber tatsächlich vor allem eins eingetreten. Wir hatten recht mit der Prognose. Vorherzusehen ist im Grunde wenig bis gar nichts. Das war eine unfassbar spannende Saison. Wir blicken ein bisschen zurück und dann erwarte ich natürlich noch einige Prophezeiungen von dir in Richtung neuer Spielzeit, zumindest was wir jetzt Stand Ende Juli, wo wir aufnehmen, schon sagen können. Was natürlich klar war, dass Barling direkt wieder aufsteigt.
Ja, das ist ja genau das, was ich nicht prophezeit habe. Ich habe ja gesagt, Barlingen schafft's nicht. Aber das war eine souveräne Leistung von Anfang bis zum Schluss. Ich glaube, nachher mit 4 Punkten Vorsprung vor Eisenach und Dessau souverän Zweitligameister, absolut verdient steigen die auf. Und ja, war absolut eine Fehleinschätzung von meiner Seite.
Die Frage ist, warum hast du es nicht prophezeit?
Ich habe mir gedacht, dass einfach durch diesen Abstieg, bis man sich dann wieder neu findet und dann kommen die eingespielten Teams, die vielleicht auch schon ein bisschen länger in der zweiten Liga sind, dann den ein oder anderen Neuzugang integrieren, viele Verletzungssorgen, Nachverpflichtungen. War so, dass ich dachte, das dauert einfach, in Summe etwas länger als das, was es nachher gebraucht hat. Und die Punkte fehlen nachher hinten raus. Aber Jens Bürkle hat da eine absolute Top-Leistung hingelegt mit seiner Mannschaft, hat die Mannschaft immer richtig eingestellt, viele knappe Spiele auch dann für sich entschieden. Das gehört natürlich danach bei so einem Aufstieg auch mit dazu. Auch die knappen Spiele, wo man nicht souverän durchmarschiert ist, zum Schluss danach noch die Punkte mitzunehmen. Und das ist Balingen in vollumfänglicher Gänze, hat es funktioniert. Und dementsprechend gibt es da nichts zu sagen, wie offensichtlich habe ich da keine Ahnung gehabt von Handball.
Dafür hast du aber den zweiten Aufsteiger richtig gehabt.
Auch das ist richtig. THSV Eisenach, ein kleines Auf und Ab die ganze Saison. Mal wieder auf Platz 4, dann auf 3, dann auf 2 und immer in Aufstiegsnähe. Und hat dann auch relativ früh, glaube ich, ich habe es nicht mehr genau im Hinterkopf, aber relativ am Anfang der Saison offensiv dieses Ziel Aufstieg auch ausgegeben, wenn ich mich recht erinnere. Und auch mein ehemaliger Mitspieler Philipp Meyer aus der Wölfe-Würzburg-Zeit hat da doch zuversichtlich geklungen, dass das funktioniert und dass man da alles dran setzt, um den Aufstieg zu schaffen. Es war zum Schluss am Ende ein Herzschlagfinale mit dem Dessau-Roslauer HV, aber man hat es dann am letzten Spieltag in Coburg gerade noch mal so über die Zeit gebracht, aber es interessiert nachher niemand mehr. Eisenach ist wieder in Liga 1.
Was traust du denn Balingen und Eisenach dazu?
Ich glaube, dass beide Mannschaften für die ein oder andere Überraschung sorgen können, weil natürlich Balingen mit ihrer Vergangenheit auch in der ersten Liga und auch mit der Erfahrung der Spieler jetzt aus den letzten Jahren sicherlich auch mit ihrer aggressiven Abwehr für die ein oder andere Mannschaft ein Problem sein könnte. Jetzt gab es erst ein Trainingsspiel, TVB Stuttgart, Balingen-Waldstätten. Das hat Balingen dann mit 3 Toren für sich entschieden. Klar, es ist nur Vorbereitung, aber es war jetzt nicht so, dass man da gesagt hat, der etablierte Erstligist hat den Zweitliga-Aufsteiger da aus der Halle geschossen. Und wenn da alle Leute fit bleiben, glaube ich, dass Balingen bis zum Schluss natürlich auch um den Klassenerhalt ein gehöriges Wörtchen mitredet. Und das Gleiche glaube ich auch beim THSV Eisenach. Aber da sind die Vorzeichen natürlich etwas schwieriger, weil einfach, ich glaube, 7 oder 8 Neuzugänge integriert werden müssen. Und man sagt ja immer, man braucht so ein halbes, dreiviertel Jahr, bis man dann sich in die an die Spielgeschwindigkeit, an die Härte und an das ganze Ding in der ersten Liga gewöhnt hat. Und da muss bei Eisenach natürlich deutlich schneller ein Fortschritt zu erkennen sein, damit da noch wirklich, wirklich ernsthaft lange Zeit um den Klassenerhalt mitgespielt werden kann. Wenn das gelingt, glaube ich, dass die mit ihrer offensiven Abwehr, die sie gespielt haben in der zweiten Liga, sicherlich auch in der ersten Liga den ein oder anderen Erstliga-Club vor Herausforderungen stellt. Dann haben sie jetzt von Kielce einen neuen Torhüter geholt, den Kornetzki. Ich glaube auch, dass der ein ganz großer X-Faktor sein kann in den Spielen. Gleichzeitig haben sie natürlich ihren Top-Torschützen und MVP der vergangenen Saison, Finn Hangenstein, abgegeben nach Lübecke. Der muss natürlich dann entsprechend ersetzt werden. Da bleibt natürlich auch abzuwarten, wie gut das denn funktioniert. Aber ich traue, wie gesagt, beiden Mannschaften die eine oder andere Überraschung zu. Glaube aber auch, dass beide bis zum Schluss in der Abstiegszone hängen bleiben.
Warum du ja auch gesagt hast, Eisenach wird gute Aufstiegschancen haben und warum sie am Ende auch so gut performten, das lag ja vor allem an diesem sogenannten System Kaufmann. Du hast die offensive Abwehr gerade schon angesprochen. Das Spiel, das auf gewisse Charaktere, mit Hangstein hast du jetzt einen genannt, zugeschnitten war. Eisenach hat einfach taktisch gesehen einen hervorragenden Job gemacht. Können sie diese, das war ja mit einem enormen Tempo auch verbunden. Sollten sie in der ersten Liga daran festhalten? Weil es eben deren DNA ist, aber einer der ganz großen, wichtigen Köpfe dieser Mannschaft jetzt weg ist? Oder kann das auch nach hinten losgehen?
Also ich glaube, das kann gegen die ein oder andere Mannschaft wirklich der Schlüssel zum Erfolg sein. mit einem guten Torhüter, weil es einfach in der ersten Liga niemand gibt, der dauerhaft oder regelmäßig so eine offensive Abwehr spielt. Es kommt wirklich, glaube ich, auch darauf an, wer der Gegner ist. Ich glaube nicht, dass Eisenach dauerhaft diese offensive Abwehr praktizieren wird, sondern wird ein zweites Deckungssystem haben, wenn nämlich die offensive Abwehr nicht funktioniert, weil zu viele Zweikämpfe verloren werden auf den Halbpositionen, dann ist das nachher ein Problem für die gesamte Abwehr natürlich, wenn die Zweikämpfe dort verloren werden, dann glaube ich, dann brauchen sie da auch noch ein bisschen eine kompaktere Variante. Und durch die vielen Neuzugänge wird es natürlich auch eine gewisse Zeit brauchen, bis die alle diese Abläufe in ihrer DNA haben. Natürlich ist ein Stamm der Mannschaft mit der DNA ausgestattet und ich glaube, dass in der Vorbereitung der TSV Eisenach relativ viel diese altbewährte 3-2-1 spielt, um einfach diese neuen Spieler alle in das System zu integrieren, dass alle wissen, wo es hingeht, wo sie hin müssen und welche Hilfesituationen sie ausfüllen müssen. Aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer und auch gegen die Top-Mannschaften oder die Mannschaften, die dann vielleicht schon 10-mal Video geguckt haben, dauerhaft Bestand haben wird und man da eine zweite Abwehrvariante braucht. Aber ich glaube, dass der TSV Eisenach mit dieser Abwehr einige Punkte holen wird, weil die einfach unangenehm ist.
Zurück in die zweite HBL. Wenn du nicht Balingen als Aufsteiger getippt hast, wer war neben Eisenach dein zweiter Hot Take?
Mein zweiter Hot Take, der ist, wenn man die Tabelle anguckt, leider etwas weiter hinten im Endklassement gelandet. Auf Platz 16, nämlich HC Elbflorenz Dresden. Also das war natürlich aus meiner Sicht, sonst hätte ich sie natürlich nicht nach oben getippt, nicht zu erwarten, dass die am Ende der Saison mit 26 zu 46 Punkten die Mannschaft sind, die knapp überm Strich stehen. Klar, mit 10 Punkten Vorsprung vor der ASG Konstanz, aber da habe ich mir natürlich deutlich mehr erwartet und ich glaube auch die Verantwortlichen in Dresden waren mit dem Ergebnis der Saison so nicht zufrieden.
22 Niederlagen kassiert, die meisten von allen, die nicht abgestiegen sind. Also wirklich nur die drei Absteiger hatten noch mehr Niederlagen am Ende auf dem Konto. Ich erinnere noch zu deiner Verteidigung, warum du Dresden genannt hast als deinen Aufstiegskandidaten Nummer 2. Eigentlich vor allem, weil du den Druck nochmal erhöhen wolltest, weil sie jetzt so langsam mal müssen mit dem Kader, mit den Voraussetzungen und so weiter. Und der Kader war ja auch gut, aber es hat sich relativ schnell abgezeichnet. Das wird eine ganz schwierige Saison für den HCE. Jetzt gibt es einen neuen Trainer mit André Haber. Wie sieht dein Hot-Take für Dresden zur kommenden Saison aus?
Also ich glaube, dass sie auf jeden Fall nicht mehr 16. werden, sondern deutlich weiter vorne landen mit dem Thema Aufstieg. Ja, da muss alles passen. Jetzt ist Max Janke schon verletzt wieder, klar. Ich glaube, ein Muskelfaserriss oder Muskelbündelriss, der wird zum Saisonbeginn wieder fit sein. Und dann wird sich zeigen, wie die Abgänge und die teilweise neu formierte Mannschaft noch zusätzlich Qualität bekommt oder ob da noch was passiert, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass André Haber einen ganz anderen Handball spielen lässt wie der unter Rico Goede. Und auch da ist es so, wenn ein neuer Trainer kommt, wie schnell kann die Mannschaft die Wünsche des Trainers umsetzen? Wie gut können sie die umsetzen? Wenn das relativ schnell funktioniert, hat André Haber auch schon bei seinen anderen Stationen oder bei seiner anderen Station bewiesen, was er zum Leisten imstande ist und dementsprechend die Mannschaften in tabellarische Sphären gehievt hat, wo vor der Saison sie keiner erwartet hat. Jetzt gleich wieder zu sagen, oh ja, hier Aufstieg, da würde ich mich jetzt mal vornehm zurückhalten, weil einfach auch aus der Erfahrung der letzten Saison gelernt werden muss in Dresden und dementsprechend tippe ich sie schon auf jeden Fall unter den Top 5 in der neuen Saison.
Okay, sagst du also wieder, sie werden gut performen.
Ja, die müssen ja jetzt. Also jetzt ist ja irgendwann auch mal.
Den Satz erinnere ich noch.
Die Halle ist erstligareif mit dem Boden, mit dem ganzen Ding drumherum. Ich glaube auch, dass Dresden eine gewisse Handballgeilheit hat und man in Dresden auch ordentlich was auf die Beine stellen kann. Aber es ist ja wie überall, wenn ich nicht erfolgreich bin, dann bleiben die Zuschauer aus, dann wird es mit den Sponsoren auf Dauer irgendwann schwierig. Deswegen glaube ich, wäre es für Dresden einfach eine gute Sache, wenn sie da jetzt wieder zu alten Tugenden zurückfinden würden, wie am Ende der vorangegangenen Saison, wo sie dann auf einmal 8 oder 10 Spiele in Folge gewonnen haben, weil dass sie Handball spielen können, die Jungs, das zeigen sie, aber halt viel zu selten in der letzten Saison.
Trotz der aus Dresdner Sicht schwachen Spielzeit war der Abstand nach unten sehr, sehr groß. 10 Punkte dahinter die HSG Konstanz auf dem ersten Abstiegsrang. Was wirklich aufgefallen ist, da unten gab es im Grunde gar keine Spannung. Konstanz, Rostock, Würzburg waren so weit abgeschlagen. Was sagt das über das Niveau der zweiten HBL aus, dass im Abstiegskampf eigentlich relativ schnell klar war, in welche Richtung das gehen wird?
Ich glaube nach wie vor, dass die Liga ausgeglichener nicht sein könnte. Auch die Abstände zwischen den anderen Platzierungen, ich sag mal Platz 5 und Platz 12 ist ja jetzt nicht die Welt. Und wenn man sich die Ergebnisse anguckt, jetzt mal mit Wölfe Würzburg, die relativ schnell in diesem Abstiegsstrudel drin waren und dann irgendwann vor der Winterpause nochmal mit 2 Siegen so 2 Ausrufezeichen gesetzt haben, wo man dann vielleicht kurz gedacht hat, okay, es könnte vielleicht noch reichen, aber da einfach keine Impulse mehr möglich waren von Vereinsseite aus, dass man da noch irgendwie den einen oder anderen Spieler nachverpflichtet, um vielleicht diesen Klassenhalt nochmal zu schaffen. In Rostock, glaube ich, war das ähnlich. Da hat man bis zuletzt versucht, mit der gleichen Truppe und mit dem gleichen Trainer da die Wende herbeizuführen. Und Konstanz hatte ich ja noch bei unserem Halbjahres-Podcast habe ich ja noch gesagt, dass die eventuell noch den Sprung wegschaffen von dem Abstiegsplatz. Dann hatte Dormagen weiter unten drin, aber da ist mal Kompliment an Matti Flor mit so einer jungen Mannschaft, doch sehr souverän in der Liga zu bleiben mit knapp doppelt so vielen Punkten wie der erste Absteiger, aller Ehren wert. Und die HSG Konstanz hatte die Möglichkeit, hat aber natürlich die knappen Spiele alle verloren und dann auch gegen die direkte Konkurrenz, die irgendwo ab Platz 13 vielleicht losging, einfach den letzten Punch vermissen lassen und ist dann natürlich völlig zu Recht abgestiegen. Und da ist natürlich wie oben bei Eisenach, unten halt auch, wenn man die knappen Spiele gegen die direkten Konkurrenten nicht gewinnt, dann wird es natürlich auch immer schwieriger und diese ganzen Niederlagen nagen natürlich dann auch am Selbstbewusstsein und am Selbstvertrauen. Und deswegen, ja, sind die drei Mannschaften, die jetzt da hinten stehen, mit diesem Abstand auch zu Recht abgestiegen und auch zu Recht mit diesem Abstand, weil einfach da der letzte Schritt nicht gereicht hat, aus welchen Gründen auch immer. Das mag eine Verletzung sein, das mag Unkonzentriertheit sein, das war in Summe dann einfach zu wenig.
Es kommen der EHV Aue und TuS Finnhorst in die zweite HBL. Wir starten mal mit Aue, den Rückkehrern, sofort nach einer sehr starken Drittligasaison wieder da. Was traust du den Aufsteigern zu?
Aue wird den Klassenerhalt schaffen, da bin ich überzeugt davon. Ich frag mich bis heute noch, wie dieser, ich sag mal vorsichtig, Betriebsunfall passieren konnte, dass man da auf einmal abgestiegen ist da in einem Jahr davor, mehr oder weniger souverän durchmarschiert in der dritten Liga und wieder aufgestiegen. Deswegen glaube ich auch, dass die die Klasse halten. Die werden jetzt nicht irgendwo im einstelligen Tabellenbereich ankommen und werden auch mit dem Abstieg über weite Strecken der Saison zu tun haben. Aber ich glaube, in Aue ist die Handballtradition so groß und auch wenn ich das so ein bisschen verfolge, welche Sponsoren haben verlängert, wie wurde die Mannschaft ergänzt, da wird ja seit Jahren mit Rüdiger Jürke auf kontinuierlicher Ebene was aufgebaut, sodass man da immer handlungsfähig ist und war, zumindest das, was nach außen so rauskommt. Und ich glaube, die können das auch dort realistisch einschätzen, dass man den Nichtabstieg als oberstes Ziel hat. Und ich glaube einfach mit dieser Erzgebirgshalle in Lößnitz, die natürlich dann, wenn sie ausverkauft ist, schon richtig Druck auf Schiedsrichter und gegnerische Mannschaft macht und auch immer eine richtig tolle Stimmung ist, glaube ich einfach, dass das ausreichen wird, um die nötigen Punkte zumindest mal zu Hause zu holen, um nicht abzusteigen.
Und Finnhorst? Da kommt ja eine Mannschaft, für die in der Form erstmal, oder ein Verein, für den die zweite Liga jetzt Neuland sein wird. Aber das ist eine hochdekorierte Mannschaft. Also wenn du dir die Namen anschaust, die können alle was.
Ich glaube, die meisten, die in der zweiten Liga spielen, beziehungsweise ich würde mal sagen, alle, die in der zweiten Liga spielen, die können was. Finnhorst, das wird so ein bisschen die Wundertüte werden, glaube ich. Haben einen, in Anführungszeichen, einen relativ erfahrenen Trainer als Spieler mit Davo Dominikovic, der, glaube ich, international alles gesehen hat. Als Trainer allerdings vielleicht noch die ein oder andere Erfahrung braucht. Und in der zweiten Liga da vielleicht doch der ein oder andere, ich nenne es mal vorsichtig, Leichtsinnsfehler passiert, was dann vielleicht am Ende des Tages in so einer Liga dann halt auch mal Punkte kostet. Und auch die Mannschaft, du hast schon angesprochen, hochdekorierte Spieler, die alle schon oder die meisten schon irgendwo mal zweite Liga gespielt haben, teilweise erste Liga, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die es nicht zu unterschätzen gilt. Also das ist nicht der klassische Aufsteiger, wo man sagt, ja gut, den lassen wir schon mal hinter uns.
Ja.
Und genau. Jetzt war ich noch nie in der Halle in Winhorst, was da stimmungsmäßig los ist, aber ich kenne es noch aus meiner Zeit, als wir aufgestiegen sind. Wenn du aufsteigst, ist so eine gewisse Euphorie da und es ist immer schwierig, auch für etablierte Mannschaften, wenn sie am ersten Spieltag dann auswärts zu so einem Aufsteiger müssen, wo alle sagen, jawohl, jetzt erst recht und zweite Liga und jetzt geht's Vollgas nach vorne. Und dementsprechend glaube ich auch, dass die lange mit dem Abstieg zu tun haben werden und dass es in der kommenden Saison, was den Abstieg angeht, wesentlich spannender wird als das, was wir dieses Jahr hatten.
Und da wollte ich hin, ganz genau, weil ich glaube das nämlich auch, dass es da unten enger zusammen, oder dass die Liga unten auch enger zusammenrücken wird, nicht weil das Niveau sinkt, sondern im Gegenteil, weil das Niveau steigt.
Ja, genau. Weil die Aufsteiger nicht die klassischen Aufsteiger sind, sondern etablierte Mannschaften sind. Und dann waren natürlich ja ein, zwei Mannschaften, die in der vergangenen Saison deutlich hinter ihren Erwartungen waren, wie jetzt Elbflorenz. Ich glaube auch Großwaldstadt hat sich ein bisschen mehr erhofft von ihrer Saison. HSC Coburg ist sicherlich mit einem 11. Platz nicht zufrieden. Auf der anderen Seite sagt natürlich TuS Essen mit 38, 34 Punkten. Ja, super, wir sind 9. geworden mit einer Mannschaft, wo uns niemand was zugetraut hat. Deswegen glaube ich auch, dass das Ganze noch ausgeglichener sein wird und da noch eine Voraussage noch schwerer wird, was da Auf- und Abstieg betrifft, weil natürlich der ein oder andere Verein natürlich auch finanzielle Einsparungen machen muss und die Gegner ja auch nicht schlechter werden.
Der TuS muss auch aufpassen, verstärkt sich aber gut, wie ich finde. Aber wenn wir auf die Abgänge schauen, mit Eloy Morante Maldonado, der zum BAC gewechselt ist, ist eine der Figuren des Spiels, vorne wie hinten. Der Spielmacher weg, ein Rossmann ist gegangen, ein Müller ist nach Dänemark gewechselt, auch ein Dangers mit seiner Erfahrung, die er mittlerweile ja auch schon hat, vorher Konstanz und so weiter, der wieder in den Süden wechselt. Da gehen schon einige wichtige Personen, aber mit einem Max Neuhaus beispielsweise von den Eulen, der da sicherlich jetzt noch mehr Verantwortung bekommen wird als in Ludwigshafen selbst, haben sie sich gut verstärkt. Christian Wilhelm, der mir sehr gut gefallen hat und ich fast schon sagen muss, zu wenig Credits nach der U21-WM bekommen hat, der kommt auch noch. Das ist für die Abwehr natürlich überragend. Julius Rose kennst du aus Würzburg?
Nee, kenne ich nicht aus Würzburg. Ich habe mit ihm nicht zusammengespielt. Ich weiß, ich kenne ihn, aber ich habe nie mit ihm zusammengespielt.
Aber da sind einige gute Namen dabei.
Ja, also du hast die Namen schon erwähnt, die gehen und ich glaube, die wiegen schwerer als die neu dazukommen, weil auch da ist es wieder so, die müssen wieder das Spielsystem lernen, die müssen Anordnungen von Hege umsetzen und ich glaube, ich traue denen den Klassenerhalt zu, aber ich glaube, dass es dieses Mal nicht auf Platz 9 ins Ziel reicht, sondern deutlich weiter hinten. Und ich glaube tatsächlich, dass der Abstieg von mindestens zwei Mannschaften am letzten Spieltag erst entschieden wird.
Und es dann auch einen Namen treffen könnte, den wir so noch gar nicht auf dem Zettel haben.
Genau, das sind nachher einfach drei oder vier Mannschaften, die noch die letzten zwei Abstiegsplätze untereinander ausspielen. Und da wird es dann vielleicht auch jemand erwischen, wo man denkt, die waren doch letztes Jahr, ich will keine Platzierung sagen, dass es nach heißt, er hat hier die Mannschaft meint. Und da könnte einiges sein. Klar, wie immer sind Verletzungen und solche Geschichten ein Thema. Aber ich glaube, da wird es schon lange, lange spannend bleiben. Und ich bin auch gespannt, ob die Mannschaften, die jetzt oben waren, wie Dessau, diese Form dann auch bestätigen können und sagen, hey, wir sind nächstes Jahr noch auf dem gleichen Niveau oder wir wollen noch weiter oben angreifen.
Ich bin beispielsweise sehr gespannt auf den TV Hüttenberg, weil dort mit Stefan Knäher ein sehr spannender Handballspieler jetzt Cheftrainer wird, war natürlich auch vorher schon als Co-Trainer mit dabei. Noch stand heute nicht so viele Zugänge dabei, aber dafür geht ein Tim Schneider, der ja dann Geschäftsführer ist. Plaue ist weg, der jetzt in Eisenach das Tor hüten wird. Joel Ribeiro geht. Und logischerweise Johannes Wohlrab auch als Trainer, der zu den Eulen wechselt. Ich bin sehr gespannt auf Hüttenberg.
Ja, also da kann ich mich nur anschließen, aber das sind ja diese kommende Saison ein paar, sag ich mal, heiße Eisen im Feuer. Die Eulen Ludwigshafen, wie geht's da weiter? Abgänge, neuer Trainer, was macht Coburg? Kommt da noch was? Bleibt die Mannschaft so? Auch mit einigen Abgängen. Lübeck-Schwartau im Wandel, ein paar ältere Spieler abgegeben, holt junge Leute dazu. Hüttenberg, die sagen, okay, wir machen unseren Co-Trainer zum Cheftrainer, was vielleicht ein bisschen einfacher ist für die Mannschaft, wie wenn jetzt jemand komplett externes kommt. Elbflorenz mit neuem Trainer. Da wird schon einiges passieren und da wird's sicherlich, wie gesagt, ein paar Überraschungen geben.
Kann Dessau das bestätigen, was sie in der letzten Saison gestartet haben? Müssen sie es überhaupt? Weil die haben natürlich überragend gespielt, sodass jetzt nicht wenige sagen, wenn die so weitermachen, dann landen die wieder relativ weit vorne. Aber die Frage ist natürlich, können sie dieses Niveau halten? Weil jetzt kommen auch die, in der Sommerpause kommst du mal zur Ruhe, kannst ein bisschen reflektieren, was du da Überragendes geschafft hast als Best of the Rest, bist so ganz knapp gescheitert, hast aber trotzdem irgendwann vielleicht auch das Wissen, wenn die Enttäuschung so halbwegs mal weggeht, was du da eigentlich geschafft hast, kriegt Dessau das konstant hin?
Das bleibt tatsächlich abzuwarten. Ich denke, die haben in vielen Mannschaftsteilen wirklich am Limit performt. Manche Spieler sicherlich auch knapp über ihrem Limit. Und das hat den Erfolg herbeigeführt. Ich glaube, dass Uwe Jungandreas alles daran setzt, dass das in ähnlichen Sphären weitergeht. Ich traue ihnen das auf jeden Fall zu. Wo sie dann nachher am Ende des Tages landen, weil es war doch schon sehr, sehr erfrischender Handball, den die Dessau da geboten haben, mit sehr, sehr viel Spielwitz und beziehungsweise noch viel mehr Tempo. Und hat natürlich auch den einen oder anderen Lucky Punch auf ihrer Seite, aber den, wie gesagt, braucht man, um oben in der Tabelle zu stehen. Ich traue ihnen auf jeden Fall auch nochmal zu, da oben mitzuspielen.
Es gibt einige interessante Personalien für die neue Saison. Stichwort Niklas Piszkowski, Eintracht Hagen, da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Ein Strohsack, der nach Dormagen gegangen ist von Lübbecke. Apropos Lübbecke, kann Finn Hangstein auch in Lübbecke funktionieren? Passt das?
Er hat ja mit Michael Haas einen Trainer, der auch viel Erfahrung auf Rückraummitte hat. Ich glaube, die Lübecker spielen hauptsächlich 6-0. Zumindest wäre mir kein Spiel in Erinnerung, wo irgendjemand vorne auf der 1 gedeckt hätte, wenn es nicht aus der Not heraus geboren war. Ich glaube, Finn Hangenstein wird auch in Lübecke funktionieren. Ob das auf dem gleichen Niveau ist wie die letzten zwei Jahre in Eisenach, das wird sich erst zeigen. Also da bin ich auch gespannt drauf.
Wir haben noch gar nicht über Potsdam gesprochen. Elias Kofler kommt aus Westwien. Bob Hanning hat sehr von ihm geschwärmt, hat von der Wunschlösung gesprochen. Der kommt, dazu kommt ein Ole Schramm vom TV Emstetten und Sergej Goropischin von den Eulen Ludwigshafen. Das sind die Zugänge von Potsdam. Also man sieht, sehr dosiert wird das Team verstärkt, weil das Team natürlich, wir haben sie als junge Wilde jetzt auch in der zweiten HBL kennengelernt, war auch kein klassischer Aufsteiger, hat deswegen auch wenig bis gar nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt, sondern ist natürlich auf Rang 7 am Ende eingelaufen, auf einem überragenden siebten Tabellenplatz.
Dazu muss ich anmerken, dass ich auch gesagt habe, dass sie auf jeden Fall in der Top 10 einlaufen werden. Und damit ist mit Platz 7 natürlich auch da meine Voraussage weitestgehend richtig. Das wollte ich an der Stelle einfach nochmal kurz angemerkt haben.
Ja, und völlig zu Recht. Das hast du prophezeit, weil das natürlich eine Mannschaft war, die einfach frisch und fresh quasi entgegen aller Regeln. Wir sind Aufsteiger, wir müssen erstmal ankommen in der Liga, wir müssen Angriffe so lang wie möglich ziehen und so weiter und mit Kräften aushalten. Das wurde ja gar nicht gemacht, sondern die Mannschaft hat einfach gesagt, wir machen unser Ding weiter und spielen schnell, spielen Tempo und was jung und wild einfach bedeutet. Und ziehen unser Ding durch und wollen ganz viel lernen. Und da hatten tatsächlich einige Mannschaften Probleme mit. Und Bob Hanning hat verlängert. Bob Hannings Reise mit Potsdam geht weiter.
Ich glaube, die Kombination, die da in Potsdam geschaffen wurde mit Bob Hanning, mit dieser Nachwuchsarbeit und auch mit dieser Durchlässigkeit nach oben, mit dieser Kooperation Füchse Berlin, das so alles mehr oder weniger in einer Hand zu haben, arg viel besser kann man es nicht machen. Und dementsprechend reicht natürlich auch Potsdam 1, 2, 3 Neuzugänge, die gezielt verstärkt sind auf seinen Spieler aus West-Wien. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich kenne ihn so gar nicht. Lass mich da natürlich gerne überraschen, wenn er dann genau das liefert, was Bob Hanning sehen will. Und ich glaube, dass Potsdam in der nächsten Saison frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird und wird auch irgendwo um den Platz 7 vielleicht sogar noch einen Ticken verbessern, aber irgendwo um den Dreh Platz 7, glaube ich, auch wieder einlaufen. Jetzt kommt es natürlich drauf an, Maxim Orlov, wenn der wieder fit ist, was kann er denn da dazu noch beitragen? Weil das ist schon ein Spieler, wo ich sage, der hat so viel gezeigt, schon auch in den Aufstiegsspielen und am Anfang bis zu seiner Verletzung. Da bin ich wirklich, da freue ich mich drauf und hoffe, dass er dann auch lange Zeit fit bleibt und da sein Können zeigen kann. Wobei ich glaube, dass das einer, oder ich denke, dass das einer wäre, der auch dann natürlich diesen Sprung zu den Füchsen rüber machen könnte oder vielleicht sogar machen wird, nachdem die ja auf Rückraum Mitte aktuell noch nicht so üppig besetzt sind.
Was macht denn Bob Hannings langjähriger Weggefährte Ica Romero mit Bietigheim? Jetzt schon Platz 5, also nochmal die Steigerung zur Vorsaison, aber die SG BBM Bietigheim, der Name sagt schon, hat natürlich auch Ambitionen, Ica Romero auch, irgendwann die Mission Aufstieg zu starten.
Ja, ich denke auch mit der Verpflichtung, jetzt ganz kurzfristig Jonas Meyer nochmal zurückgeholt nach Bietigheim, glaube heute erst bekannt worden, hält sich dort zumindest mal fit, aber der Torhüter, wie heißt er?
Freddy Gens.
Freddy Gens verletzt. Ich weiß nicht, was er genau hat, ob das was Längerfristiges ist. Weil ich glaube schon, dass er sehr, sehr dazu beigetragen hat, dass Bietigheim da jetzt ins Ziel gekommen ist. Bietigheim Fünfter mit, glaube ich, 45 zu 27. Also nicht ganz so weit weg von den Aufstiegsplätzen. Ich denke, dass Ico Romero eine gute Mannschaft zur Verfügung hat und auch das Ergebnis von der vergangenen Saison nächstes Jahr verbessern sollte. Also ich traue der SG Bietigheim mehr zu als diesen fünften Platz und 45 Punkte. Ob es dann auch zum Aufstieg reicht, das wird auch ein Hauen und Stechen bis zum letzten Spieltag, weil es natürlich auch wie hinten doch ausgeglichener wird. Und man auch schon mal wieder gucken muss, was machen die Absteiger aus Liga 1, wie akklimatisieren die sich in Liga 2, Minden wahrscheinlich mit 10 Neuzugängen, wenn es reicht, inklusive neuem Trainerteam sogar, also ja, da bleib ich mal skeptisch, wie die sich schnell in dieser zweiten Liga zurechtfinden, aber ich denke, Bietigheim hat die Voraussetzungen, was das Team angeht, noch eine bessere Platzierung zu erreichen wie in der vergangenen Saison.
Das ist tatsächlich meine nächste Frage hier auf meinem Spickzettel. Wer kommt schneller in der zweiten HBL an und wer hat größere Probleme, Minden oder Hamm?
Ich glaube, Minden hat größere Probleme, weil Hamm geht mit fast der gleichen Mannschaft runter. Die haben Savas noch abgegeben. Das sind mehr oder weniger auch noch etliche Spieler, die diesen Zweitliga-Aufstieg mit realisiert haben dort in Hamm. Und dementsprechend glaube ich, dass die sich natürlich schneller wieder dran gewöhnen, wie jetzt die Spieler, die jetzt in Minden mit absteigen und die, die weggehen, plus neues Trainerteam, was ja in Hamm auch das Gleiche bleibt. Denke ich, dass sich Hamm leichter tut, je nachdem, wen Minden natürlich jetzt noch verpflichtet. Klar, wenn da natürlich nochmal drei Hochkaräter verpflichtet werden, könnte das natürlich auch sein, dass die da einfach aufgrund der individuellen Qualität besser dastehen als Hamm-Westfalen. Aber ich glaube, dass beide sich zu Beginn der Saison schwerer tun, als sie sich jetzt vorstellen könnten. Es kommt auch ein bisschen auf den Spielplan an. Ja. Auf den Spielplan, welche Mannschaft kriege ich denn als Absteiger? Als erstes habe ich vielleicht Glück und ich kriege jemanden aus dem hinteren Mittelfeld. Ist das überhaupt ein Glück? Wie haben die sich in der Vorbereitung geschlagen? Also da passieren natürlich dann immer die meisten Wunderdinge, wenn am ersten Spieltag eine etablierte Mannschaft gegen irgendjemand spielt, den man nicht kennt, der auf einmal absteigt oder sonst irgendwas. Also da bin ich auch schon voller Vorfreude drauf, was da am ersten Spieltag für kuriose Ergebnisse rauskommen.
Hamm hat als erstes ein Nachbarduell, wenn man so will, mit dem TuS. Und Minden fährt nach Potsdam.
Ja, und schon glaube ich, dass am ersten Spieltag Potsdam daheim gegen Minden gewinnen wird.
Ja, das ist mal ein Hot Take, wie wir es hier haben wollen.
Ja, natürlich. Man braucht ja an der letzten Folge muss man natürlich auch nochmal was raushaben, weil da wird man dann nicht mehr dran gemessen. Da das bleibt so stehen für alle Ewigkeiten. Und da kann man auch mal sagen, dass am ersten Spieltag Potsdam daheim gegen Minden gewinnt.
Es ist natürlich noch sehr viel im Nebel gestochere, kann man das so sagen? Es ist noch viel Stochern im Nebel zu diesem Zeitpunkt. Wir können noch nicht alles felsenfest sagen, es steht noch nicht alles fest. Wir haben jetzt noch nicht ausführlich über Nordhorn gesprochen, über Hagen, die sicherlich vorne mit genannt werden müssen. Was passiert in Coburg? Wie weit ist der Umbruch in Schwartau mittlerweile vorangeschritten? Das sind natürlich alles so Fragezeichen, die erst mit der Zeit wegradiert werden können. Lass uns mal über zwei, drei Personalien noch sprechen, über das Thema MVP. Du bist nicht so ganz zufrieden, wie das letztes Jahr ausgegangen ist, und du musst uns natürlich noch erzählen, was passiert in Sachen MVP in der neuen Saison.
Was heißt nicht zufrieden? Also ich denke, mit Bukowinas von Großwaldstadt hat es absolut einen richtigen Spieler getroffen. Kam relativ unbekannt, zumindest für mich unbekannt, in die Liga und hat wirklich auf ganz hohem Niveau performt. Ich weiß gar nicht, wie viel 7 Meter er gehalten hat, aber ich habe so ein Highlight-Video gesehen, da waren es auf jeden Fall schon mal da ein paar. Und er ist absolut verdient MVP geworden. Mein Tipp war ja deswegen vielleicht auch so ein bisschen diese Unzufriedenheit. Ich habe ja gesagt, Otto Grettersson von Berlin-Waldstätten, ja.
Das war auch nicht gegen Bukowinas gerade gemeint.
Auch von mir nicht. Also, und deswegen, weil er so eine überragende Trefferquote hatte, aber wenn ich mir dann die anderen Statistiken nochmal angeschaut habe, natürlich hat es auch einen Timo Löser verdient, der wirklich, wenn man den HPI mit rannimmt, auch mit vorne dabei war, in entscheidenden Phasen immer Verantwortung übernommen hat, trotz seines jungen Alters nachher Dritter worden ist mit seiner Mannschaft. Also es gab sicherlich ein paar Spieler, die es genauso verdient hätten. Mein Tipp war natürlich falsch mit Otto Grettersson, aber er hat ja dann dafür einen Aufstieg in die erste Liga und darf nächstes Jahr auf Linksaußen in der ersten Liga wirbeln. Von dem her wird er die Niederlage bei der Wahl zum MVP verkraftet haben, wenn es da überhaupt eine gab. Ich weiß gar nicht, wie der MVP vergeben wurde, von den Trainern gewählt, oder wie wurde der denn vergeben? Weißt du das? Oder ob das anhand vom HPI läuft? Oder gab es eine Mannschaft der Saison und daraus konnte man dann wählen? War das vielleicht so?
Erstmal war es ein Fanvoting. Mhm. So, auf Grundlage des HPI, so kann man es, glaube ich, ausdrücken. Also die besten HPI-Werte, die Spieler mit den besten HPI-Werten wurden zur Wahl gestellt.
Und da waren ja viele auf ähnlichem Niveau, so zwischen 76 und knapp unter 80, glaube ich, waren die höchsten. Und es hätten einige verdient gehabt. Also wie gesagt, würden mir noch ein paar einfallen, aber so wie es jetzt ausgegangen ist, denke ich, passt es auch.
Also Bukowinas war nominiert, Odur Grettersson auf Linksaußen, Rückraum links Finn Hangstein, Rückraum Mitte Juan de la Peña, Max Benecke auf rechts, auf halb rechts. Rechts außen war Schäfer von Bietigheim. Am Kreis Patrick Gemp.
Ja, es hätten, wie gesagt, alle verdient gehabt, alle herausragende Saison gespielt, jeder in seinem Bereich und auf seiner Position. Und einer muss es halt gewinnen. Und dementsprechend herzlichen Glückwunsch zum TV Großwaldstadt für den MVP der Saison.
Und nächste Saison?
Nächste Saison, wer wird da MVP? Um Gottes Willen. Ja, ich habe bei einem anderen Podcast mitbekommen, dass die Kreisläufer natürlich immer einen relativ guten HPI haben, weil sie natürlich oft dann natürlich auch in der Abwehr mit Blocks und solche Geschichten und Steals irgendwie Punkte noch holen und sind gar nicht mal die Torschützen vom Dienst, also die schießen trotzdem ihre Tore. Deswegen glaube ich, nächstes Jahr wird es ein Positionskollege von mir. Wen es denn da aber trifft, boah. Das wäre natürlich ein absoluter Wild Guess. Natürlich ist mit Patrick Gemp von Roßlau jemand, der natürlich dieses Jahr mit vorne dabei war. Olli Seidler von den Wölfen, der jetzt nach Elbflorenz wechselt, sicher jemand, der da viel Spielanteile haben wird. Aber ich kann da keinen Namen aktuell festlegen, wo ich sage, der wird's machen. Da sind zu viele gute Leute da.
Ja, das stimmt. Ich mag einfach so gerne da rüber philosophieren und mal Namen hin und her schmeißen, egal zu welchem Zeitpunkt. Es ist noch ein bisschen hin bis zur zweiten HBL, bis zur neuen Saison, die dann Anfang September losgeht. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass wir hier jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde gut philosophiert haben, ein bisschen zurückgeblickt haben und einfach uns ein bisschen nochmal austauschen konnten über die zweite HBL. Wünsche dir alles Gute, natürlich sowohl gesundheitlich als auch beruflich.
Ich sage vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch, dass ich ein Teil von dem Podcast sein durfte über, jetzt glaube ich, wie lange? Anderthalb Jahre mit ein paar Intros und ein paar Special-Folgen. Und vielen Dank für das Vertrauen und auch an alle Zuhörer, die das regelmäßig sich angehört haben, was ich da von mir gegeben habe und hoffentlich jetzt auch das ein oder andere Mal lachen konnten über meine falschen Predictions und über meine falschen Vorschläge für Aufsteiger, MVP und was weiß ich was. Und es hat mir einen Riesenspaß gemacht und vielleicht mal in irgendeinem anderen Format gerne wieder.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Also wir haben ja Anfang 22 die Folge Radio Baumgarten gehabt und danach gesagt, Mensch, das machen wir jetzt als Rubrik und du stellst uns die Gäste immer vor und hast am Anfang immer 2 bis 3 Minuten erzählt, der heutige Gast kommt da und daher, spielt da und daher, aber hast nicht nur die Position und Statistiken vorgestellt, sondern hattest dann auch immer wirklich Insider, wo du natürlich jetzt auch mal verraten kannst, woher hattest du die eigentlich? Du hattest dein Ohr ja in jeder Mannschaft.
Gut, die vergangenen, ich sag mal, 20 Jahre Handball in Liga 3, 2, 1, man lernt einen Haufen Leute kennen, man spielt mit Leuten zusammen, Leute wechseln in andere Mannschaften, mit denen man vielleicht zusammengespielt hat, kennt die vielleicht auch privat, ist befreundet und da gibt es dann immer wieder mal den einen oder anderen, der eine witzige Anekdote über einen aktuellen Mitspieler dann hat oder über einen Mitspieler aus der Vergangenheit. So war das immer auch mal wieder der Grund zu sagen, hey, ich melde mich mal wieder bei Spieler XY, wenn es darum geht, ich muss wieder was für den neuen Gast rausfinden. Und so kommt man dann auch wieder mit alten Kollegen, Weggefährten, Freunden wieder ein bisschen intensiver in Kontakt und pflegt es dann auch wieder ein bisschen anders, wie das, wenn man das nicht gemacht hätte.
Das war nämlich immer wieder die Frage von einigen, woher weiß der das alles? Das habe ich doch nur dem und dem erzählt und so. Das fand ich immer sehr gut, aber du hast natürlich in Stuttgart beispielsweise sehr, sehr viel gesehen und so weiter. Über Würzburg haben wir eben gerade schon gesprochen, über das kurze Intermezzo dort. Es war immer großartig, dass du Bock hattest, ein bisschen an diesem kleinen Fun-Projekt, zweites HBL-Update, mitzumachen. Das war jetzt die letzte Folge mit dir und insgesamt euch vielen Dank fürs Zuhören, für die Treue. Wie gesagt, 3 Jahre insgesamt gab es diesen, oder 3 Saisons gab es diesen Podcast. Anfang 2021 ging die erste Folge mit Gudjon Valur Sigurdsson über den Äther, jetzt mit Simon Baumgarten das Ende. Es wird, falls ihr euch jetzt fragt, wie halte ich mich denn auf dem Laufenden über die zweite HBL in Zukunft, ein ähnliches Format geben, allerdings nicht zum Hören, sondern zum Hören und Schauen, also ein Upgrade. Bei Dein wird es das auf den Kanälen geben, auf Social Media, auf der Plattform selber. Da wechsle ich jetzt hin. Euch vielen Dank. Alles Gute. Wir sehen und hören uns in der kommenden Saison. Simon, vielen lieben Dank. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Und tschüss.